Liebe Geschwister, wir sind ja seit einigen Wochen und Mittwoch so über den laufenden Bibeltext in Markus 13 und Eberhards Vortrag als Gesamtüberblick über die Endzeit damit auch beschäftigt. Und mein heutiges Thema soll heißen, der Zeiger auf der Weltuhr ist weit vorgerückt. Seid wachsam, erwartet die Wiederkunft des Herrn, er kommt bald. Das war ein bisschen lang, ne? Also, wir sind in der Endzeit, das zeigt auch diese bunte Folie, die ihr da habt. Und ich habe lange darüber nachgedacht und immer neu, dass die Informationen der Bibel über die Endzeit so breit sind, dass wir auch schnell durcheinander kommen. Ich will es heute etwas entflechten und sage einmal nichts über die vielen, vielen Verse oder nur einen Ausschnitt über das Endgericht, über die Völker und davor das Wiederkommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit, sondern ich wollte mehr über das Wiederkommen des Herrn für uns reden heute. Und das finden wir an späterer Stelle. Und ich wollte euch irgendwie auch mit hineinnehmen, so in den Gesamtüberblick. Es ist ganz typisch, dass wir in den Evangelien haben wir von der Gemeinde Jesu noch nichts. Das fängt erst in der Apostelgeschichte an. Und die Jünger, Geschwister und der Jesus, der als Messias gekommen war für Israel, berichtet natürlich in einem engen Zusammenhang zu den Voraussagen im Alten Testament, berichtet darüber, was hinterher sein wird für Israel. Wenn sie ihn ablehnen werden, schwere Zeiten, bis hin zur großen Drangsal und danach Aufrichtung des tausendjährigen Friedensreiches, wo der Teufel gebunden wird. Darüber sprechen wir schon mal öfter, kurz oder länger. Heute gucken wir mal von jetzt, dass wir schon in der Endzeit leben. Das wird uns oft nicht klar, wenn wir so komfortable Verhältnisse drumherum haben. Und dennoch, das habe ich euch so mit koloriert nochmal auf dem Blatt, da wo die Ziffer 6 steht, das ist die Endzeit. Es wird noch komplizierter, wenn ich sage, das ist nochmal aus einem evangelistischen Traktat kopiert. Darum ist es nicht so ausführlich wie das Buch, das die Claudia zum Beispiel kennt. Aber eins war mir wichtig, was ich da, wo mein Finger jetzt ist, an der blauen Fläche gezeigt habe. Wir sind in der Endzeit. Die Timotheusbriefe, besonders der zweite, weisen uns darauf hin. Und deshalb sagt der zweite Timotheusbrief, auch in der Gemeinde Jesu ist schon Falschgeld unterwegs. Also die Urgemeinde, die blieb nicht sauber 50, 100, 200 Jahre, sondern da waren auch Leute dazwischen, von denen die Apostelgeschichte berichtet, wie Simon der Zauberer, die sagt, Mensch, ich will auch diese Macht haben, könnt ihr mir die verkaufen? Und dann sagt der Paulus zu ihm, fahr zur Hölle, du kannst doch die Gnade Gottes nicht kaufen und so Fähigkeiten. Oder etwas einfacher gesagt, wir haben wirklich, natürlich, wir kennen das hier in der Welt, die Durchmischung Gemeinde Jesu mit Getreuen, die dazugehören und Unechten, die mitlaufen oder die unter dem Wort doch nochmal zur Bekehrung kommen. Dann gehören sie ab dem Tag dann wieder ganz dazu. Ich will dennoch, damit wir auch zum Mittwoch immer so eine Klammer haben zu unserer Bibel- und Gebetsstunde, zu der ich alle nochmal herzlich einlade per Telefon oder Zoom. Und da möchte ich jetzt deshalb aus Markus 13 den kleinen Bibeltext vorlesen. Und da haben wir so eine praktische Verbindung, die Ermahnung zur Wachsamkeit, die wir auch letzten Mittwoch schon begonnen hatten. Markus 13. Vers 24 bis 37. Nee, Entschuldigung, ich lese nur ab 28, sonst kommen wir wieder durcheinander. Endzeitrede, Doppelpunkt, Ermahnung zur Wachsamkeit. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn seine Zweige schon weich geworden sind und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt ihr auch, wenn dies geschehen ist, erkennen, dass es nahe vor der Tür steht. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist, wie ein Mensch, jetzt kommt das Beispiel, wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wachet nun, denn ihr seid und wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob es der Abend oder um Mitternacht oder um des Hahnenschreis oder frühmorgens. Damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wachet. Bis dahin, dieser Abschnitt. Ja, es ist ein Schwerpunkt auch in meinen Vorbereitungsgedanken gewesen, ohne dass ich viele Wiederholungen machen möchte. Diese Wachsamkeit, die zieht sich auch durch andere Bibeltexte durch, weil wir uns eben sehr schnell einlullen lassen. Es geht uns gut, wir haben keine Schmerzen, es geht uns gut, wir kommen mit dem Geld aus bis zum 29. oder 31. Und die Frage ist, ob wir dann unabgelenkt beim Herrn Jesus sind oder vor lauter Wohlergehen, weil wir Menschen sind, ne? Mit unser altes Fleisch dann eigentlich mehr mit sich beschäftigt ist und unserem Wohlergehen. Aber hier werden wir erinnert, wachsam zu sein, in einer besonderen Art, also das Wichtige immer im Auge zu halten. Das andere, das Körperliche, die Freude auch an einem schönen Spaziergang im Sonnenschein, die Freude an Besuchen und Gesprächen und die Freude auch mal an einem guten Buch, aber darüber hinaus im Herrn geborgen sind und wachsam bleiben mit dem, was kommt. Ich dachte so an einen Fernfahrer, der einen furchtbar eintönigen Job hat und er muss ihn schon sehr lieben, dass er beim Lenken nicht einschläft, ne? Stunde um Stunde um Stunde. Und er wird auch trotz allem, was drumherum ist, immer konzentriert bleiben, wenn er über viele Jahre ein guter Fahrer ist und war. Wir kennen dann die paar Negativbeispiele, die im Graben landen, die kochen dann zwischendurch Kaffee, während die dann mit 100 Sachen herfahren. Ne? Kleine Kaffeekanne da draufstellen, Wasser reinschütten. Das ist nicht so gut, so dass wir auch durch Dinge des Lebens manchmal unangenehm abgelenkt sind. Ich wollte zur Ergänzung dieses Textes, der in den Evangelien steht, ich sagte, sehr auch ausgerichtet auf das zweite Kommen, habt ihr diesen Vers bemerkt zwischendurch, dieses Geschlecht, sagt der Jesus den Zuhörern, wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das ist ja ein Ding. Und wenn wir dann in die Parallele gucken, das ist 13 Vers 1, als er aus dem Tempel heraustrat, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, siehe, was für Steine und was für ein Gebäude, ne? Könnte ein Immobilienmakler geschrieben haben. Wunderschön. Und da sagte er Jesus 13,2, siehst du dieses große Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und das ist schon 30 nach Christus eingetreten. Und darum konnte Herr Jesus dann in Vers 30 sagen, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Und dann die Überhöhung, der Himmel und Erde werden aber nicht vergehen, meine Worte. Himmel und Erde werden vergehen, Entschuldigung, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und jetzt wollte ich mal den Übergang finden, die Gemeindebriefe, Römer, Korinther, Römer ist noch ganz breit, Korinther, Epheser, Philippa, Kolosser, Galater und auch der Brief an die Thessalonicher. Da wird das vertieft, was unsere Erwartung, Geschwister, ist und dein Ziel und deine Erwartung als nächstes Ereignis. Und das ist nicht das Endgericht, das ist nicht die große Drangsal, sondern, das kannst du auf der Grafik schön sehen, das ist der Bereich, bevor der Herr Jesus wiederkommt und uns nach Hause holt. Er kommt dann nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern er entrückt uns in die Wolken ihm entgegen. Man sagt auch so als Erinnerung, er betritt die Erde überhaupt nicht. Wir werden in die Wolken ihm entgegengerückt. Also praktisch, wenn man es nur als Wiederkommen sieht, ist das dann das erste Wiederkommen in die Wolken und das zweite ist das Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und Jetzt will ich mal kurz aufschlagen. 1. Thessalonicher Kapitel 4. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Und die Belehrungen sind oft entstanden, wenn irgendwo es brannte. Und der Jesus hat nicht gesagt, ich mache heute mal eine Belehrung über Wiederkunft, sondern jetzt hört ihr es im Text, 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, Geschwister, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, Geschwister, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Das ist der Spruch, der kürzlich in Gelsenkirchen an der Frontwand stand, in der Leichenhalle, wo ansonsten völlig ungläubig geredet wurde und ungläubig zugehört. Also kommt jetzt die Belehrung der nächsten Verse daher, dass der Geist Gottes oder der Paulus wollte, dass die Geschwister nicht unklar blieben und ängstlich und sagen, jetzt sind die weg, die sind ja doch gestorben, der Jesus ist noch nicht gekommen, was ist jetzt los? Und darum diese schöne, genaue Belehrung, die bis heute gültig ist. Wollen euch nicht in Unkenntnis lassen. Dann geht es ab Vers 14 weiter. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach wir, die Lebenden, die übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen entrückt in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, so ermuntert einander mit diesen Worten. Die Szene geht davon aus, wenn der Herr Jesus heute wiederkommen würde, dann werden also die Geschwister quasi aus ihren Leibern raus auferweckt, so ist die Formulierung hier, und wir werden mit ihnen dem Herrn entgegengerückt. Und wir haben manche Bilder im Gedächtnis. Wir sagen ja auch, das können wir aufgrund einer anderen Bibelstelle sagen, dass die, die verstorben sind, im Paradies beim Herrn Jesus sind. In jedem Fall ist es eine Zwischenzeit, weil danach, wenn wir im Himmel angekommen sind, na, ich sag noch mal, das Preisgericht da sein wird, wo man dann sagt, was hat der Peter für den Herrn getan. Aber er wird nicht abgerichtet und rausgeschmissen, wenn es wenig war, sondern er bleibt für immer dort. Aber es ist wie in einer guten Ehe und unter Freunden und Freundinnen. Man spricht sich aus, wenn sich irgendein Ballast angesammelt hat und sagt, du, der vorige Woche, das war nicht gut, was wir da miteinander hatten, den Streit. Ich entschuldige mich und wir fangen wieder von vorne an. Und so ist es in der Ewigkeit in einer höheren Qualität. Der Jesus schaut dich an und sagt, ist noch was zu besprechen. Ich freue mich darüber, dass du damals in der Situation der Petra geholfen hast. Freue mich darüber. Aber ich wollte dir auch sagen, es war traurig, als du da in volle Deckung gegangen bist, als da 10 Minuten lang jemand gelästert hat und du hättest eigentlich Kraft und Stärke genug gehabt, mich zu bezeugen. Und dann wird das auch ausgeräumt. Es wird nicht dazu benutzt, so eine Situation, um einen wieder herauszuwerfen. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Die Zeit würde heute nicht reichen. Wir haben ja verschiedene andere Aufzählungen in der Bibel, im Neuen Testament dann, also in den Korintherbriefen zum Beispiel, wo etwas über Entrückung gesagt wird und über Veränderung der Leiber. Ein paar Verse muss ich da gleich lesen, dann ist das für euch greifbarer. Heute haben wir gesagt, steht im Vordergrund, dass wir an diesem schönen Sonntag, dem 24.09., auch nicht wissen, ob der Jesus heute Nacht schon kommt oder erst in einem Monat oder in ein paar Jahren. Aber wir leben ab und zu, absolut in der Endzeit. Und die endet mit der Entrückung für uns. Und danach gibt es auf der Erde ein ziemliches Durcheinander und Chaos. Welch eine Treue vom Herrn Jesus, dass er uns, seine Braut, einer der Begriffe für uns, wir sind Leib Christi. Und dann ist auch diese Zeitphase hier eben nicht die aus den Evangelien, sondern ab Pfingsten, wo die Gemeinde Jesu entsteht. Es wird zu weit führen, was da Pfingsten noch alles geschehen ist. Da verstanden die ja plötzlich alle ihre Sprachen, große Verwirrung und dann Entwirrung, jeder verstand jeden. Aber es waren auch Flämmchen da und diese Flämmchen, da kann man Pfingsten mal näher drüber reden, die sind immer, Feuer ist immer ein Zeichen des Gerichts gewesen im Alten Testament. Und beim Propheten Joel könnt ihr das nochmal nachlesen, wie das ab Pfingsten war. Und in Pfingsten entstanden dann gemischte Gemeinden. Da waren Juden, die sich bekehrt hatten und Leute aus Rom und sonst wo. Und es ist ganz klar, dass die Juden, die Traditionen gewöhnt waren, eigentlich meinten, dass dann hier der Klaus da aus Lütjendortmund, der soll mal das machen, was wir als Juden immer gemacht haben. Ne? Den Sabbat halten, freitagsabends mal zur Ruhe kommen, ne? Die Vorbereitungen und so weiter. Und alles schöne und gute Anlässe, die aber als Gesetz für dieses neue Volk, die Christen, wie wir sagen, gar nicht mehr gültig war. Wachet, denn sonst klappt das mit der Entrückung nicht. Bin auch froh, dass wir jetzt heute nicht das Beispiel des Herrn Jesus über Wachsamkeit mit den klugen und unklugen Jungfrauen gelesen haben. Das hätten wir ergänzend zwar lesen können. Dann sagen wir, wir sprechen jetzt mal über so eine Gruppe Frauen, da waren Schlaue bei und Unschlaue. Nein, es geht um uns, dass wir wachsam sind und auch wachsam bleiben. Man könnte sagen, unabgelenkt. Und dass wir irgendwie nicht uns daran gewöhnen, verschlafen zu sein. Und wir merken, der Begriff Schlafen, wenn wir das heute mit nach Hause nehmen, dann geht es nicht nur darum, dass wir am Steuer einschlafen und einen Unfall verursachen, sondern um all das drumherum, dass wir unabgelenkt den Herrn Jesus auf dem ersten Platz haben. Und wie wir vorhin mit Conchetta und ich haben da ein bisschen gesprochen am Ende der ersten Stunde, eigentlich ist auch diese Stunde des Brotbrechens immer wieder so ein Aufrütteln und Wachwerden, was wichtig ist und was unwichtig ist. Dieses Wunder der Errettung, das uns geistig und auch gefühlsmäßig anspricht. Der Jesus hat sein Leben für mich gegeben, sein Blut fließen lassen. Und ich war ihm so wichtig, der ich egoistisch vor mich hinlief. Und dennoch hat er mich zurückgerissen vom Tode und befreit. Und wir merken hier, Geschwister, wie die Wachsamkeit ein Punkt ist, der bedrängt wird, nicht nur von Müdigkeit, sondern von Abgelenktsein. Und ich muss mich auch immer bremsen. Ich habe so über digitale Medien habe ich dann noch eine Zeitung, die Ruhrnachrichten kriege ich auch digital. Ne? Dann bist du dann plötzlich am Abend vorher schon am Lesen und die Welt Plus auch. Aber die wollen alle meine Aufmerksamkeit haben. Und dann würdest du, wenn die dann also in der Ukraine mal wieder mit einer Bombe getroffen haben, dann würdest du jetzt immer mit Krieg beschäftigt sein. Ne? Das wird ja dargestellt wie ein Schauspiel. Es ist tragisch an sich. Und wir sind auch ja im Gebet dafür, dass der Krieg bald endet. Jetzt im Moment spreche ich über Abgelenktsein deiner und meiner Nachfolge. Also vorhin haben wir schon gesagt, abgelenkt durch Überwohlbefinden, abgelenkt auch durch Anteilnahme an schlimmen Ereignissen bei anderen. Und das Ziel heute ist, dass wir wirklich im Herrn Jesus zur Ruhe kommen, dass wir nicht aufgeregt sind, sondern einfach bei ihm dabei sind und dass wir uns nicht ablenken lassen von dem Zentrum. Man sagt, Leben ist das, was passiert. Und da muss man gucken, dass man sich nicht einfach mitreißen lässt und einfach ja, so eine Art Unterhaltung. Das ist irgendwie immer, als würde eine Dauermelodie laufen. Das hatte mir in Kaufhäusern noch nie gefallen, dass da immer Musik lief. Ne? Obwohl du mit dem Kopf mal irgendwas in Ruhe begucken wolltest, lief dann da eine Musik. Der Jesus hat also einen klaren Weg und klare Ziele und er ist der Sohn Gottes. Aber in unserem Text haben wir gerade gelesen, dass den Zeitpunkt, wann der Herr Jesus kommt, der Vater festlegt. Und das wird er uns später mal im Himmel erklären, warum das so ist, dass der Vater alleine festlegt und sagt, jetzt hol die Braut ab. Das ist also eine besonders schöne Situation. mir war ja, wie ich schon mal formuliert habe, wichtig geworden, dass wir so oft in unserem Leben, die Älteren, eigentlich bei Beerdigungen mit dabei sind. Und wenn es ergreifend ist, dann mehr über unsere Gefühle nachdenken und gucken, ob denn die Witwe oder der Witwer auch getröstet genug ist, ob Leute da drumherum sind, Geschwister oder Verwandte, die ihnen beistehen für die ersten Tage. Und mancher von uns, die hier sind, Sigrid auch, ne, die haben schon erlebt, wie ihr Ehepartner dann starb. Aber ich durfte zusätzlich erleben, wie der Herr mir ein neues Leben gab, auch mit Monika. Und dann haben wir die Menge der Bibelverse oft gehört, am Grab und vorher in der Halle. Und irgendwie ist das so viel, dass ich glaube, man kann die alle gar nicht verdauen. Und der Geist Gottes wollte, dass der Apostel an die Korinther ein ganzes, langes Kapitel geschrieben hat, was wir jetzt nicht abarbeiten können, mit verschiedenen Aspekten des Menschen, wie er stirbt und was mit der Auferstehung ist. Wisst ihr, wie viele Verse dieses 15. Kapitel hat? 58 Verse. Und dann ist man immer wieder verblüfft und sagt, Moment, ist das auch noch in dem Kapitel? Und ich finde das so wichtig. Und ihr seht, dass der Paulus, der ja sehr sachlich auch war als Menschen, hochgebildet auch in den Schriften, aber auch, er schreibt selbst, ich habe zu den Füßen Gamaliels gesessen, also ein richtig toller Lehrer der damaligen Zeit, so ein Professor, der überall bekannt war. Und er erklärt das, und ich mache das nur mal in Kurzrubriken heute Morgen. Da steht bei 1. Korinther 15, wer das aufschlagen will, die Auferstehungshoffnung und die Zeugen der Auferstehung. Schwester, da wird in den ersten 11 Versen deutlich gesagt, wer alle bezeugt hat, dass er den Herrn Jesus nach seinem Tod gesehen hat, also den Auferstandenen. Und das ist wichtig, wenn ihr euch das merkt, der Anfang, 1. Korinther 15, wenn ich mal irgendwie in Schleudern komme oder irgendeiner mir dreist sagt, das sind doch alles Märchen, das hat gar keiner gesehen, dann würdet ihr hier eine ganze Serie von Zeugen finden. Ich erwähne sie jetzt mal nur kurz. Der Herr ist gestorben nach den Schriften, begraben, auferweckt worden am dritten Tag, steht in 1. Korinther 15, Vers 3. Und er ist für unsere Sünden gestorben, nach den Schriften, begraben, dritten Tag auferstanden, nach den Schriften. Und dann ist er Kephas erschienen, das ist so ein Name auch für Petrus, ne? Kephas. Dann den 12 Jüngern, allen, zum Teil stehen die Ereignisse dann auch wieder in den Evangelien. Danach erschien der Jesus mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis heute noch übrig geblieben sind, als er diesen Brief an die Korinther schrieb. Einige aber auch entschlafen. Dann erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen nochmal. In der Elberfelder Bibel stehen auch immer dahinter die Verbindungsstellen, wo man das findet. Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir vor Damaskus. Herr, du bist es, den ich verfolgt habe. Darum sagt er, bin ich auch der geringste Apostel. Ich habe den Herrn verfolgt, ich bin einfach eine blinde Nuss gewesen, ne? Und dann kommt er dann nochmal zu einem Lobpreis. Und Geschwister, der nächste Abschnitt von Vers 12 bis 22 in diesem 15. Kapitel, der sagt in einer großen Härte und Klarheit, sachlich, wenn das nämlich nicht stimmt mit der Auferstehung, dann sind wir die dämlichsten von allen Leuten. Dann ist alles umsonst. Denn, ich lese es einmal euch wörtlich vor, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige euch, dass keine Auferstehung der Toten gebe? Klammer auf, ihr seht, wer mit sowas kokettiert, und vielleicht ist ja gar nicht so schlimm, wenn der Jesus nicht auferstanden ist, glauben wir umsonst. Und jetzt kommt die Aufzählung, warum das so wichtig ist. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch der Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber der Christus nicht auferweckt ist, ich bin jetzt in Vers 13, 15 Kapitel, so ist auch unsere Predigt inhaltlos. Inhaltslos auch euer Glaube. Wir werden falsche Zeugen dann praktisch sein. Weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass Christus auferweckt habe, und er ist aber gar nicht auferweckt worden, wenn wir wirklich Tote nicht auferweckt worden sind. Geschwister, wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Hier wird das quasi wiederholt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Aha, es geht um alles, ne? Der Schuldbrief nicht zerrissen, weil er dann nicht bezahlt hat. Er ist ja gar nicht auferstanden. Ich will an der Stelle unterbrechen und nochmal sagen, wir gehen oft so über wichtige Sachen drüber weg. Er ist auferweckt worden, heißt, dass der Vater auch sein Opfer anerkannt hat. Diese Sündenlast, dass er dafür bezahlt hat, und er konnte sie ihm wegnehmen, weil er rein ist, der Jesus. Er hat die Sünde stellvertretend getragen und der Vater hat diese Stellvertretung akzeptiert. Und dann gibt es noch das Wort, was wir oft überhören, er ist auferstanden. Also einmal auferweckt durch Gott, ne, mach mal, werd mal wach, und auferstanden, denn Jesus konnte selber auferstehen. Warum? Weil er ohne Sünde ist. So einen großartigen Herrn haben wir. Und dann steht da, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, haben wir schon gelesen. Vers 18. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. So hart ist das. Man kann damit nicht händeln mit Glaubenswahrheiten, ob die richtig oder nicht richtig sind. Man muss sich kümmern, wenn man unsicher wird, sich beraten mit Geschwistern. Und dann sagt er praktisch als Zwischensaldo, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten aller Menschen. Und es ist auch klar, viele Leute verlassen sich auf ihre Karriere. Viele Leute sagen, ich lebe so gesund, ich werde 100 Jahre alt, ich werde keinen Krebs kriegen, ich lebe so gesund. Die meisten davon sind dann doch gestorben, ne? Die anderen werden noch sterben. Aber wir sind wirklich elende Leute, so wie Phantasten von irgendeiner Sekte, die sagen, weil das und das ist oder weil ich die Leistung gebracht habe, werde ich in den Himmel kommen. Nein, wenn Christus nicht auferweckt ist, er, der Erstling der Entschlafenen, dann ist alles umsonst gewesen. Aber nun ist Christus aus den Toten auferstanden. Ich bin bei Vers 20. Der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, wie hieß der noch? Adam, ne? Der erste Adam. Weil ja durch einen Menschen der Tod kam, so denn auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. So auch durch einen Menschen die Auferstehung möglich. Das konnte der Sohn Gottes für uns machen. Das ist nicht irgendeiner auferstanden, sondern der Reine. So wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Dann wird das nochmal aufgedröselt hier. Und er wird der Sieger dabei sein. Er wird alle Feinde unter seine Füße bringen, steht dann in den Versen 22 bis 28. Wenn aber Gott ihm alles unterworfen hat, steht in 28, dann ist klar, dass auch der Jesus sich selbst dem Vater unterwirft, unterstellt. Die Hierarchie bleibt erhalten, sind alles Geheimnisse. Und dann sagt er übrigens auch an diesem Schluss der Belehrung, die so in Vers 34 endet, seid wachsam, seid nüchtern und achtet auf euren Umgang, euren Verkehr, mit wem ihr eng befreundet seid, denn schlechter Verkehr verdirbt gute Sitten. Und wie klar ist das eigentlich auch hier im Ruhrgebiet immer gewesen. Wenn du jeden Tag mit dem Säufer unterwegs bist in deiner Freizeit, ja irgendwie steckt dich das dann an, ne? Aber es ist ein eher schlichtes Beispiel. Noch wichtiger scheint mir, wes Geistes Kind derjenige ist. Und dann ist gut, dass du die Kraft hast, den anderen vom Herrn Jesus zu erzählen und zu überzeugen. Und sonst geh lieber weg, wenn er meint, mit seinem Intellekt dir ganz stark erklären zu müssen, dass dein Glaube nichts wert ist. Geschwister, dann kommt ein Kapitel, was dann oft am Grab gelesen wird, also immer noch Kapitel 15 ab 35. Es wird jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Und da werden wir hier richtig, ja geohrfeigt nicht, aber ganz hart angesprochen. Derjenige, der so eine Frage stellt, wie werden die auferweckt? Tor, sagt er da, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und dann kommt der Blick auf die Natur, der damals ja viel klarer war. Heute werden die Schulkinder dann in der zweiten Klasse auf den Bauernhof gefahren, dass die mal wieder eine Kuh sehen oder ein Schaf im Stall oder dass ein Huhn ein Ei legt. Und dass also vielleicht in der Fischabteilung, dass die Fische nicht als Papppakete da kommen. Ne? Wie heißt das noch, die kleinen... Ja, genau. Und hier kann er also denen sagen, die ja nur Landwirtschaft um sich her kannten, es wird nichts Lebendiges sterben, denn. Und das ist auch für mich schon immer ein Wunder gewesen, dass dann du säst irgendwas und da kommt da was raus, ein Halm. Oder ich habe dann, wenn wir in Urlaub waren, manchmal gesehen beim Rasenmähen, dass da überall kleine Bäume wuchsen. Ne? Da hatte sich dann ein Baum ausgesät und man sieht also, wie Gott eine wunderbare Natur geschaffen hat. Und hier wird jetzt weiter erklärt, um was du säst nicht den Leib, sondern ein nacktes Korn. Es sei vom Weizen oder von einem anderen Samenkorn. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem Samen seinen eigenen Leib. Und dann wird das weiter erklärt, unterschiedliches Fleisch und so weiter und so weiter. So ähnlich ist es mit der Auferstehung der Toten, Vers 42. Es wird gesät in Verweslichkeit, aber auferweckt in Unverweslichkeit. Geschwister, da ist kein Leid mehr, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Peinlich gehen die goldenen Gassen ein. Und das ist irgendwie schön, wo wir heute immer mit Vergänglichkeit zu tun haben. Zweite Hüfte geht auch kaputt oder so. Da wissen wir, da bleibt alles in Ordnung. Die nächste Formulierung ist, es wird gesät in Unehre, aber auferweckt in Herrlichkeit. Ja, wenn wir hier stehen und würden so am Lügendetektor den ganzen Mist hören, den wir doch gemacht haben, wo wir doch gesündigt haben, wo wir gar nicht wollten, dann ist es wirklich ein Lebensstück in Unehre, aber es wird auferweckt in Herrlichkeit. Da gibt es keine Anklage mehr. Dann steht in 43b, es wird gesät in Schwachheit, aber auferweckt in Kraft. Ist das nicht für uns alle eine Ermutigung, besonders für uns Ältere? Es wird gesät in Schwachheit, aber auferweckt in Kraft. Da brauchst du keine Krücken mehr und keinen Rollator. Da bist du fit dabei. Und dann geht er zum Ende hin auf den Höhepunkt zu und sagt ihnen, dass, was ihn betrifft, er sie abholen wird. Und darum war mir so wichtig, dass wir nicht bei all den Ereignissen und der großen Drangsal vergessen, dass wir dann schon vorher im Himmel sind und abgeholt werden. Was ja nicht bedeutet, dass auch davor die Verfolgung für Einzelne da sein kann, wie sie jetzt in der Welt schon ist und von Anfang an der Gemeinde Jesu da war, durch Neid und Niedertracht, aber eben auch durch Leute, die meinten, dass deren Gott ihnen die Kraft gebe, die Christen zu töten, weil das nichts wäre mit der Botschaft. Und so hören wir jetzt in dem gelesenen Text aus dem Korintherbrief die genaue Entschlüsselung, die man auch immer mal wieder nachlesen kann, mit den Zeugen. Wir hören genau, dass es auch ohne, dass der Jesus auferstanden ist, keine Auferstehung für uns gäbe. Aber weil er auferstanden ist, deshalb werden auch wir leben in Ewigkeit. Geschwister, vor der großen Drangsal sind wir zu Hause, aber wir dürfen in unserem Alltag mit Hindernissen, mit Begrenzungen uns dem Herrn Jesus anbefehlen. Und er ist bereit, wirklich uns zu führen. In Friedenszeiten oder auch in schwierigeren Zeiten. Und immer ist er da, um bei uns zu sein und auch Klarheit zu geben. Ich will an dieser Stelle aufhören und schlag mal ein freudiges Lied vor von denen, die den Herrn erwarten. 517, bald schon kann es sein, dass wir Jesus wiedersehen. 517.